Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen.
Und dann können wir die Farbe auf blau ändern, wenn du dich wieder beruhigst langsam und sachlich wirst.
Ich habe mich gar nicht zu beruhigen. Ich habe doch auch meine Kommentare auf Internet waren doch auch total sachlich, findest
du
nicht?
Du hast ja schon auch geschrien immer zwischendrin. Du hattest at one point all caps mit Leerzeichen zwischen den Buchstaben.
Ja, das ist ja,
also da schreist du jemanden an. Ich weiß gar nicht, wie das in Real Life wäre. All caps mit Leerzeichen zwischen den Buchstaben.
Ja, weißt du.
Aber auf jeden Fall halt so.
Das hätte ich natürlich dann genauso betont und strapaziert in meiner Ansprache an die Person.
Ja, genau, so habe ich es mir auch vorgestellt, ja, als ich es gelesen habe.
Das einfach nur hinzuschreiben, das bringt ja nichts. Das ist ja die Kernbotschaft. Und by the way, das ist ja auch nicht nur meine Kernbotschaft, sondern das ist ja die Kernbotschaft, das ist ja eine Richtlinie, die der Staat ausgegeben hat.
Jetzt bin ich gespannt. Willst du dein Jackett doch noch holen?
Nein. Nimmst du schon auf?
Ist herzlich
schon
willkommen zum MTMT Juristen-Podcast zu einer weiteren Folge. Bevor wir reingehen, also Triggerwarnung schon mal für die Folge.
Ist da Zimt drin?
Andi ist echauffiert? Nee.
Nein. Ich bin überhaupt nicht echauffiert.
Ja. Das sehen wir ja gleich. Aber bevor wir reingehen, wollte ich euch noch daran erinnern, dass ihr bei Löwenanteil noch shoppen könnt und noch sparen könnt. Mit Code MTMT spart ihr da 10%. Das Paprikahühnchen ist in aller Munde. See what I did there? Sehr lecker, sehr zu empfehlen. Probiert es mal aus, Leute. Und supportet nebenbei auch noch alles, was wir machen.
Wie würde es auf Englisch heißen? Also wie ist es literally übersetzt?
Paprika Chicken.
Nein, ich meine einfach so in aller Munde, das meinte ich damit.
In all mouths.
Ja, aber also literally
in übersetzt. Everybody's mouth.
Aber du weißt, was ich meine? Everybody's talking about it. Also es ist nicht das Gleiche.
The talk of the town.
Talk of the town, ja. Okay, nein. Ja, ich dachte nur kurz nach. Delete.
Ja, aber editiert es raus.
Ja, genau.
Ja, wir haben heute ein, finde ich, sehr interessantes und auch wichtiges Thema mitgebracht, mit dem ich den Andi konfrontiert habe vor ein paar Tagen. Und daraufhin hat sich der Andi konfrontiert mit diesem Thema. Und mir war schon klar, dass er wahrscheinlich echauffiert sein wird, wenn er das lesen wird. Und dann meinte er so, ja, er kann sich damit gar nicht beschäftigen, so ungefähr. Und siehe da, einen Tag später sehe ich Andreas Klingseisen in den Instagram-Kommentaren. Und immer, wenn der Andi in Instagram-Kommentaren auftaucht, dann wird's ernst. Das war in der Vergangenheit immer so.
Ich weiß gar nicht, warum.
Ist immer so.
Okay.
So, weil du machst ja kein Shitposting so, sondern wenn, dann ist es dir auch wichtig, über dieses Thema zu sprechen.
Das bringt es wahrscheinlich auf den Punkt.
Genau. Also ich gebe mal so ein bisschen den Rahmen. Wir haben ich habe für MTMT Delta, besser Deal im Fitness Game, zwei Beiträge gemacht zu Erstgespräch, Assessment, Anamnesegespräch und so weiter. Auch so AGBs waren da mit drin. Also einfach ein sehr, sehr wichtiger Prozess für jeden Trainer. Auch für Physios, glaube ich, sehr interessant. So, welche Fragen stellt man in der ersten Session und so weiter. Zwei Teile. Und dann haben wir da einen kleinen Ausschnitt rausgepostet auf den Instagrams. Und da haben wir dann so ein bisschen, ich nenne es mal Gegenwind bekommen von ein paar Leuten. Und da ging es in diesem Ausschnitt, ging es um die Frage, darf ich das? Also darf ich als Trainer mit Menschen arbeiten, die gewisse Probleme haben? Weil das ist was wir über die letzten Jahre immer wieder, wo wir immer wieder Fragen bekommen und wo wir immer wieder merken, dass Trainer da oft verunsichert sind. Aufgrund eben dieser Frage, so darf ich das überhaupt? Und wie viel darf ich vielleicht überhaupt? Und so weiter. Weil wir sind ja nur Trainer. Und keine Physiotherapeuten und so weiter. Und das ist ein wichtiger Themenkomplex. Und dann wurde da eben die rechtliche Facette in den Kommentaren aufgebracht und so weiter. Und dann hat sich eben irgendwann der Andi eingeschaltet. Vielleicht kannst du ja mal kurz erläutern, wie du da reingekommen bist in diese Diskussion.
Also ich glaube, man muss die Tiefe der Situation, glaube ich, noch besser erklären. Du hast es gerade vom Problem gesprochen. Die zwei Physiotherapeuten, mit denen wieder interagiert haben, haben von expliziten von Schmerzen gesprochen und von Behandeln, wenn man so will. Und ich glaube, alles, was ihr gesagt habt, da, falls ihr das auch hört, weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin übrigens, Andreas Klingseisen ist einer von MTMT.
Ich glaube nicht, dass sie sich das anhören werden, leider. Genau.
Es gibt einfach rechtliche Grundlagen, die es ja geben muss, logischerweise. Also unser Leben ist durch Gesetze irgendwie oder wird versucht durch Gesetze auf eine gewisse Art und Weise zu sichern und zu steuern. Und natürlich gibt es in dem Prozess auch Richtlinien und Guidelines, die man einhalten sollte. Was sich mir einfach nicht erschließt, ist natürlich genau der Prozess des, was ich auch versucht habe, dann auch so zu erklären. Wenn eine Kundin zu mir kommt, mit der ich schon seit, und so ist der Prozess meistens bei MTMT, seit Jahren trainiere, arbeite, weil wir machen ja mehr als nur Training, so, und sie sagt, puh, irgendwie habe ich so eine Episode, ich habe im Garten gearbeitet und auf einmal tut mir der untere Rücken weh, mir ist es da eingeschossen und so weiter, dann ist die Thematik, dass ich natürlich hergehe und versuche mit gezielten Trainingsinterventionen an diese Symptomatik heranzugehen und den Zustand, den sie hat, sprich die Schmerzen, zu lindern, zu verbessern. Ja?
Ja, und dann kam quasi als Gegenwind, also ich nehme jetzt hier mal die Gegenposition ein, ja, das darfst du nicht, weil du bist medizinisch nicht ausgebildet und du darfst keine Leute behandeln und schon gar nicht bei akuten Problemen irgendwie intervenieren.
Genau, und wir sind ja als Sportwissenschaftler auch per se nicht zum Heilen berufen, also wir sind kein Heilberuf. Das ist de facto ja auch so. Und das ist ja auch irgendwie, also ja, das ist richtig. Ich habe in der ganzen Diskussion wie immer an den gesunden Menschenverstand appelliert und habe einfach sagen wollen, hey, also wie soll ich denn dann umgehen mit so einer Situation? Also ich habe einen Menschen, den ich physisch, psychodynamisch seit Jahren betreue, und letztendlich auch die biomechanischen Bewältigungsstrategien dieses Menschen, also dieser Dame, die ich gerade beschrieben habe, die kenne ich. Also so mit der Ausbildung, mit dem theoretischen Wissen und mit der Erfahrung im Umgang mit Menschen habe ich die Möglichkeit, Ableitungen zu finden, wie ich damit umgehe. Gerade wenn sie einfach eine akute Schmerzphase hat. Und jetzt ist ja die Aussage quasi, nein, das darfst du nicht. Was würde ich denn da machen? Dann kommt diese Person zu mir und sagt so, Andi, ich habe dies und jenes. Und sage ich, ja, sorry, ich kann mit denen nicht weitermachen. Du musst es da und dahin gehen. Was ich tun würde, by the way, wenn es so wäre, dass ich mir selbst keinen Reim darauf machen kann. Wenn es also so wäre, und da ist natürlich vielleicht eine Grauzone im gegenseitigen Verständnis in diesem Gespräch, weil du eben, das habe ich ja auch gerade dann geschrieben in den Kommentaren, weil ich wurde ja auch als medizinischer Laie bezeichnet.
Ja.
Und auch das ist ja total nachvollziehbar. Also wenn man nicht einfach face-to-face miteinander spricht, weiß man ja nicht, mit wem man spricht und so weiter. Und mein Instagram, wie heißt es, Handle, mein Profil.
Ja, wenn man auf dein Profil geht, kriegt man relativ wenig Eindruck,
ja, da
wer du bist und was du so machst und
ja, gemacht hast. Ja, natürlich nicht. Also das ist ja auch irgendwie total nachvollziehbar. Wenn es so wäre, dass irgendwas Akutes vorläge, dass quasi du brichst dir den Oberschenkel und der Oberschenkel schaut raus, dann sage ich nicht, okay, wir machen jetzt eine Übung und der Oberschenkel rutscht wieder rein. Also, weißt du, diese Diskussion erschließt sich mir einfach nicht. Ich habe mir dann auch gedacht, ob ich noch weitergehe. Und dieser rechtliche Prozess, wie ist der denn in Praxen? Also du hast einen Orthopäden, der stellt dir ein Rezept aus zum Beispiel, der sagt, du gehst zur Physiotherapie, so wie es bei mir früher war. Ich habe 8 Jahre, also falls du es doch hörst, fast 10 Jahre in der Sportphysiotherapie gearbeitet, habe den Sportbereich dort geleitet. Dann kommen quasi von der Physiotherapie, die Leute kamen danach oder davor zu uns in Sport und haben quasi ihr Bewegungsprogramm absolviert. Ist es da dann quasi so, weil der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin mir gesagt haben, was zu tun ist? Also wie ist da quasi?
Durftest du das damals,
Durfte ich das da, was ich gemacht habe? Also wo ist die Möglichkeit, dass quasi überhaupt der Beruf des Sporttherapeuten, sage ich jetzt einfach mal, und sorry, am Ende des Tages, ich weiß nicht die richtigen Worte, ist für mich aber nur Semantics oder Potato, Potato.
Wir können ja auch einfach erstmal Trainer sagen.
Ja, oder? Ist ja auch besser in dem als Kontext. Abgrenzung. Ganz genau. Ich habe mich damals wahrscheinlich nicht als Trainer gesehen, sondern ich habe damals ja noch irgendwie gedacht, Sporttherapeut ist wertvoller als nur Trainer zu sein. Mhm. Weil ich war ja auch Trainer in einem Fitnessstudio, aber ich habe ja quasi auch als Sporttherapeut mit Diplom-Sportwissenschaftler, Schwerpunkt Prävention, Rehabilitation, das habe ich ja trainiert, studiert und habe mir sonst irgendwas drauf eingebildet und so weiter. Was Schall und Rauch ist am Ende des Tages, wissen wir
ja alle. Aber ich meine, du hast ja irgendwie 12 Jahre studiert, also kann man sich schon mal was drauf einbilden.
Es stimmt. 14 Semester waren es, genau. Ja. Also ja, ich bin es leid, darüber zu diskutieren, weil ich glaube einfach, dass mit den rechtlichen Grundlagen, die bestehen, aber auch die müsste man natürlich dann hinterfragen und irgendwie, habe ich ja vorhin gesagt, man muss natürlich irgendwelche Grundlagen auch festlegen, das verstehe ich ja alles. Nur wie werden die interpretiert und wie ist es in der realen Welt und wie geht man damit um? Das sind doch die entscheidenden Fragen.
Genau, also du hast ja schon von der Grauzone gesprochen. Ich glaube, es gibt ein paar harte Grenzen, die eben auch gesetzlich festgehalten werden. Aber es gibt eben ganz, ganz viel Grau und deswegen ist es, finde ich, eben ein Thema, wo es sich lohnt, drüber zu diskutieren, weil es eben nicht einfach ist zu sagen, weiß ich nicht, das darfst du nicht oder das solltest du machen und das solltest du nicht machen als Trainer. Deswegen machen wir ja den Podcast heute. Und eben, das wurde so mit deinen Diskussionspartnern oder einer deiner Diskussionspartner hat es ja quasi so dargestellt, als wenn es ganz klar wäre. Als Trainer darfst du das auf jeden Fall nicht, weil dann würdest du irgendwie Heilkunde anwenden und das darfst du ja nicht, weil dafür hast du keine Ausbildung und so. Und ja, das ist ja richtig. Also wir wollen das ja nicht irgendwie in Frage stellen. Und dann kommt dann so der Begriff gesunder Menschenverstand ins Spiel. Und immer wenn man über gesunden Menschenverstand spricht, dann gilt es halt zu diskutieren, weil das ist halt ein sehr, sehr großer Graubereich. Mhm. So. Und ich habe ja auch in dem Delta-Beitrag nicht irgendwie gesagt, so hey, alle Trainer sollen jetzt hier Ärzte und Physios spielen. So im Gegenteil. Ich habe da natürlich auch diese, ich sag mal, Red Flags oder diese harten Grenzen definiert, so was wir auf gar keinen Fall machen dürfen, was eigentlich auch gesunder Menschenverstand sein sollte.
Ja, 100% klar.
Dass du als Trainer absolut eben keine Diagnose stellst, nicht Leute behandelst, sondern als Trainer, surprise, trainiert man Menschen. Und das ist dann so, da wurde dann auch so diskutiert und da merkt man schon, wie strange das alles wird, dass es kommt nur darauf an, wie du es verkaufst und wie du es kommunizierst so ungefähr. Wenn jemand zu dir kommt mit Problemen und sagt so, hey, mir tut da was weh und du sagst so, ja, wir machen jetzt Übungen, damit das besser wird, das darfst du nicht. Aber wenn du sagst, so ja, wir machen jetzt einfach funktionelles Training und wenn es dann zufällig besser wird dadurch, das darfst du. Also das zeigt ja schon so, wie ja abstrus und unklar diese Grenzen halt sind. Mhm. So, weil eben, ich kann das sagen und das sagen, zweimal das Gleiche machen und einmal ist es okay und erlaubt und das andere Mal muss man aufpassen, dass man nicht verklagt wird, so ungefähr. Und was ich da noch vorausschicken würde, wäre, als Trainer, natürlich braucht man AGBs, natürlich muss man sich rechtlich absichern, das ist doch irgendwie auch klar, aber deswegen habe ich auch diese Beiträge gemacht, so, es braucht einen Anamnesebogen, so, der muss unterschrieben werden, es braucht AGBs, es braucht einen Haftungsausschluss, den du als Trainer brauchst, so, wir sind keine Anwälte, surprise, also der Andi eigentlich schon heute, Das heißt, wenn ihr ein Business habt und in dem Bereich arbeitet, dann lasst ihr euch hoffentlich auch beraten und habt eben diese Dinge parat. Eine Anamnese, ein AGB-Bogen, Haftungsausschluss, diese ganzen Sachen. Aber diese Infos werdet ihr natürlich nicht von uns bekommen, wie genau das läuft, sondern die bekommt ihr hoffentlich von jemandem, der qualifiziert ist, euch darin zu beraten. Und ich weiß gar nicht, wie wir da reingehen sollen, weil es eben so ein komplexes Thema ist. So wie greifen wir das an?
Also, für mich ist die Grundsätzlichkeit, was ich glaube ich auch in einem meiner Antworten geschrieben habe, die wichtigste Sache in dem ganzen Prozess ist doch, dass wir uns, egal in welcher Disziplin, dazu entschlossen haben, Menschen zu helfen. Hm. Das ist für mich die wichtigste Grundlage in der Diskussion überhaupt. Und ich verstehe auch nicht, warum diese Grenzen so hart abgesteckt werden müssen, weil auch einfach die die Bereiche immer verfließen ineinander. Und es gibt einfach, es gibt gute Leute in allen Disziplinen und die werden wahrscheinlich, gerade heutzutage, wird die Physiotherapie immer aktiver. Das heißt, es wird tatsächlich nicht nur an der Bank therapiert, sondern auch in Bewegung. So, by the way, könnte ich auch sagen, wo hast du das gelernt?
Ja.
Ja, genau. Wo hast du das gelernt? Und auch andersrum. Ich habe jetzt gerade, ich komme selber aus meiner Therapiesession und habe darüber erzählt, habe der Nina erzählt, dass ich, und jetzt kannst du mir alle Anwälte schicken, falls du es hörst, früher, und es ist ja 20 Jahre her, wahrscheinlich schon verjährt, Mord verjährt nach 30 Jahren oder wie ist das? I don't know. Irgendwie weiß so.
Ich, du bist der Anwalt.
Ja, genau. I don't know. Also, was ich früher gemacht habe, ich habe natürlich von meiner Chefin damals, da war ich ja im Studium noch quasi, da war ich ja Student und habe dann eben in dieser Praxis gearbeitet und die hat mir alle manualtherapeutischen Dinge, die sie als leicht und nachvollziehbar empfunden hat, hat sie mir beigebracht, dass ich quasi halt noch mehr Möglichkeiten hatte in Bewegung, aber quasi auch, keine Ahnung, muss ich noch mehr aufpassen, was ich jetzt sage und so weiter wahrscheinlich, aber ich habe einfach gewisse Möglichkeiten gehabt, Dinge Vorbewegung, Nachbewegung irgendwie nochmal manual therapeutisch nachzubehandeln. So. Und das ist genau das, was ich meine. Also wir wollen doch Menschen helfen. Warum muss ich überhaupt Energie da reinstecken, im Internet mit jemandem zu streiten, mit dem ich wahrscheinlich nicht streiten würde, wenn ich jetzt hier zusammen säße? Verstehst du, was ich meine? Und ich verstehe natürlich aber auch, dass man eine gewisse Abgrenzung schaffen will, slash sich verantwortlich fühlt, sie zu treffen, weil man wahrscheinlich auch schon negative Erfahrungen gemacht hat.
Ja. Wahrscheinlich eben gibt es Negativbeispiele, wo Trainer ihren Kompetenzbereich halt überschritten haben. Und dann ist so dieses Do No Harm, was das oberste Ziel ist, wenn man sich in einem Heilberuf befindet. Aber auch wenn du Trainer bist, logischerweise, wenn du nicht zum Heilen berufen bist. So, du hast gesagt, wir wollen alle Menschen weiterhelfen und da ist dann oberstes Ziel, erstmal keinen Schaden anzurichten. Und es gibt mit Sicherheit Fälle, wo Schaden angerichtet wurde von Menschen, weil sie ihren Kompetenzbereich überschritten haben. Aber was ich mir die ganze Zeit denke, ist so, wir versuchen doch interdisziplinärer zu arbeiten. Das ist doch das Ziel, davon reden doch alle so, wie toll das wäre, wenn der Arzt besser mit dem Physio arbeitet, der Physio besser mit dem Trainer arbeitet, da Austausch passiert. Und warum ist ja die Frage, warum wäre das so toll? Naja, damit Menschen besser geholfen wird. Mhm. So, und das darf halt in dieser Diskussion bitte nicht verloren gehen. Das ist das Ziel, dass jemanden, der irgendwelche Probleme hat, wie auch immer die aussehen, Schmerzproblematik, Überlastungserscheinung, dass dem geholfen wird und dass dadurch sein Leben signifikant verbessert wird. Und dieses ganze Rumgepimmel von wegen so, ja, ich bin aber der Physio und du bist nur ein Trainer und du darfst nur das und ich darf das und so weiter, ist halt so ein komisches theoretisches Konstrukt, wo ich mir denke so, guck doch mal da raus in die Welt. Schau doch mal, wie Sachen ablaufen. Mhm. Ich habe mir zwei Sachen in diesem Austausch habe ich mir rausgeschrieben. Und eins war so, ja, die Organisation unseres Gesundheitssystems ist aber so und so. Und da ist ganz genau festgehalten, wo die Kompetenzen der Berufsgruppen liegen. Und da dachte ich mir so, okay, wenn unser Gesundheitssystem, wenn das wirklich so toll wäre und alles perfekt laufen würde, dann könnte ich sagen so, ja, stimmt und jeder muss in seinem Kompetenzbereich bleiben und so weiter, weil das läuft ja alles perfekt. So. Und dann gäbe es auch überhaupt keinen Grund, dass wir irgendwie interdisziplinär uns austauschen müssten oder arbeiten müssten. Aber so läuft es halt einfach nicht. Also, weißt du hast vorhin dieses Beispiel genannt von einer Kunde, mit der du schon lange arbeitest. So, das ist, finde ich, so ein Case. Da ist irgendwie klar, so jemand kommt zu dir, du trainierst schon 5 Jahre mit dem, der sagt so, hey, irgendwie seit ein paar Wochen habe ich so ein bisschen Rücken. So, natürlich passt du das Training an, so auf dieser Grundlage und versuchst den Menschen weiterzuhelfen. Aber auch wenn Leute eben zu mir kommen, und das ist so der Fall, den ich einfach sehr, sehr oft erlebt habe über die letzten Jahre, die kommen mit gewissen Problemen zu mir, zu einem Trainer. Und dann höre ich immer wieder die gleichen Geschichten. So, die mir eben zeigen, dass das System, so wie es installiert ist in Deutschland, halt nicht besonders gut funktioniert. So, das ist die Realität. Menschen wird nicht geholfen. Und denen wurde nicht geholfen, weil jeder in diesem System in seinem Kompetenzbereich geblieben ist. Und die Kompetenzen gilt es halt teilweise ganz stark zu hinterfragen. Die Kompetenzen von einem Arzt, die Kompetenzen von einem Physiotherapeuten. So, du hast vorhin angesprochen, so, ja, okay, dann will der Physiotherapeut aktiver arbeiten, super Entwicklung, aber wie kompetent ist er denn in dem Bereich? Wie kompetent ist er denn in Trainingsgestaltung, Übungsauswahl? Und das sieht man ja auch zuhauf auf den sozialen Medien, wo sich dann irgendwie Physios aufregen und irgendwie eigentlich zu einer guten Entwicklung beitragen wollen, nämlich mehr Aktivität in die Physiotherapie zu bringen. Aber du merkst, die wissen eigentlich nicht wirklich, von was sie reden. Weil ihnen Kompetenz fehlt, weil sie darin nicht ausgebildet wurden. So, die haben keine fundierte trainingswissenschaftliche Ausbildung genossen. Hm. Die haben nicht die Erfahrung in diesem Bereich gesammelt, die du irgendwie brauchst über Jahre, um Muster zu erkennen, um zu reagieren auf, so, du hast von biomechanischen Kompensationsmustern am Anfang gesprochen, so, solche Sachen, wenn du die nie gelernt hast, naja, was ist denn dann deine Kompetenz? Und wann überschreitest du deine Kompetenz so? Das ist so, ah. Oh. Und dann, ich weiß, wirre Gedanken wie immer, da muss ich mich erinnern an, ich hatte vor 2 Wochen oder so, hatte ich ein Gespräch mit einem Arzt, einem Orthopäde, der inzwischen eigentlich nur noch konservativ arbeitet, der halt sagt so, hey, so wie das System funktioniert, so will ich nicht arbeiten. Mhm. So, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Mit dem habe ich ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt, und da haben wir genau darüber gesprochen. So, genau darüber haben wir gesprochen, dass er als Arzt relativ verzweifelt ist, weil er gar nicht weiß, wo er seine Leute hinschicken soll, was er mit denen machen soll, weil der hat keinen Bock mehr drauf, in seinem Kompetenzbereich zu bleiben und irgendwie sich ein MRT-Bild anzugucken und zu sagen, ja, ja, oh, sie haben aber so und so, das operieren wir jetzt mal. Also alleine dieser Fakt, wie viele unnötige Operationen empfohlen werden, weil ein Arzt in seinem Kompetenzbereich bleibt, weil der sehr eng ist, dieser Kompetenzbereich. Und bei Physios kannst du das Gleiche sagen, und bei Trainern kannst du wahrscheinlich auch genau das Gleiche sagen. Und deswegen ist es so, dieses Rumgepimmel von, ja, rechtlich ist so und so, und jeder muss so stay in your lane mäßig. So, damit ist doch niemandem geholfen. Damit verhindern wir doch diese Entwicklung zu interdisziplinärer Arbeit, die am Ende den Menschen wirklich weiterhilft. Das, was fehlt. Und wie gesagt, so, das ist einfach nur, guck da raus. So, das habe ich über die letzten Jahre einfach immer wieder erlebt. Immer die gleiche Geschichte. Der Arzt sagt so, der Physio gibt, dann frage ich ja, was hat der Physio dir denn für Übungen gegeben? Dann erzählen die mir das, dann sage ich so, ja, okay, kein Wunder, dass dir das nicht geholfen hat. So, und da denke ich mir auf der einen Seite immer, ich will mich als Trainer nicht zu wichtig nehmen. Aber ich glaube, wir sollten uns viel wichtiger nehmen als Trainer. Ich glaube, wir sollten unser Skillset viel wichtiger nehmen. Wir sollten unsere Kompetenzen, die wir haben, viel, viel wichtiger nehmen in diesem Bereich von, ja, wie soll man das nennen? Reha, Rehabilitation und Prävention am Ende.
Du weißt ja, dass ich immer schon sage, dass es für mich relativ egal ist, was du da drauf schreibst. Also, wenn du jetzt von Trainer sprichst, natürlich müssen wir jetzt dem Kind einen Namen geben, damit wir über irgendwas sprechen können, aber ich muss wieder die alten Gelehrten heranziehen, die waren ausgebildet und erfahren in allen Bereichen. Das heißt, ob du jetzt von Trainer sprichst oder Physiotherapeut sprichst oder Arzt, am Ende ist die Grundlage für mich wieder der Anspruch, dass man Menschen helfen will. Und ich glaube, dass du dann einfach so, egal in welcher Disziplin du bist, halt gut sein kannst und auch das Ziel maximal verfolgst. Und wenn du das Ziel maximal verfolgst, dann bleibst du nicht in deiner Lane, sondern dann siehst du halt einfach, dass quasi mehr notwendig ist als das, was quasi die rechtliche Grundlage und wahrscheinlich auch die theoretische Grundlage deiner Ausbildung dir zur Verfügung gestellt hat. Weil du ja einfach weißt, dass du viel mehr brauchst. Also alles, was wir machen, wenn man jetzt quasi von, ich sage jetzt mal nicht von inhaltlich biologischer Grenzüberschreitung spricht, also die Diskussion, die wir jetzt gerade führen, sondern vielleicht von psychologischer, die führen wir ja auch immer wieder, dann ist es ja genau das Gleiche. Also wie oft kriegen wir von Psychologen und Psychologinnen irgendwie den Finger zeigt, das darfst du aber nicht. So. Und vielleicht ist es auch meine Allmachtsvorstellung, die ich habe, und auch zu Recht, by the way, das ist das, was ich bei MTMT in jedem Skill-Meeting, in jedem Team-Meeting, das wir haben, immer wieder voraussetze und verlange von unserem Team, dass wir mehr als nur die physische Veränderung der Menschen im Kopf haben, sondern einfach wissen, dass mit der physischen Veränderung XYZ eintreten wird. Und um eine physische Veränderung nachhaltig überhaupt zu initiieren, auf irgendeiner psychologischen Grundlage irgendwas verändert werden muss. Und das ist unsere Aufgabe.
Weil wir nicht auch psychologisch arbeiten können. So.
Es geht nicht, halt einfach so. Es geht nicht anders. Ja. Und deswegen ist, wenn du gut bist, interdisziplinäres Arbeiten, also da muss ich gar nicht drüber diskutieren, sondern es passiert automatisch. Das ist ein inhärenter Prozess, wenn man ein guter Menschenentwickler ist und echtes Interesse wirklich am Gegenüber hat.
Und an deren Vorankommen.
Genau.
Deren Entwicklung. Ich würde da übrigens sagen, ich glaube, diese Kritik, die wir immer wieder bekommen haben, dass wir die nicht von Psychologen oder Psychotherapeuten bekommen haben, sondern immer von Trainern. Wo ich mir auch so denke, also weißt du, auch diese ganze Kritik so, ihr dürft aber nicht das, weil das ist mein Bereich. Mhm. Ich bin Physiotherapeut und ich weiß, was du nicht darfst und so. Und auch so dieses Trainer, die sagen so, ja, aber ihr seid ja keine Therapeuten, ihr dürft ja nicht psychologisch arbeiten und so. Was wir auch nicht tun. So, wir sind ja keine Psychologen, wir tun auch nicht so. Darum geht's auch gar nicht. So, was steckt dahinter? Es ist immer so dieser Selbstschutz des eigenen Egos. So, da versucht jemand, meinen Job zu machen. Oder auf der anderen Seite eben ein Trainer, der uns dann dafür irgendwie kritisiert, dass wir auch mal über die Psychologie in einer Coach-Coachee-Beziehung sprechen, da ist es dann halt so, ja, der Mensch traut sich das wahrscheinlich selber nicht zu und grenzt sich immer sehr hart ab und so weiter als Trainer in dieser Beziehung, was in Ordnung ist, kannst du so machen. Aber dann frage ich mich, warum musst du das dann kritisieren, wenn sich jemand anders in deinem Berufsfeld darauf einlässt? So,
ja,
was steckt da dahinter?
Ja, es ist ja alles immer nur Ego am Ende des Tages.
So. Ja, dieses Rumgepimmel, so Leute, das eben.
Ja, das ist ja auch Ego. Ich meine, das ist aber auch, du sagst es ja gerade schon, das ist ja total nachvollziehbar, es ist eine total nachvollziehbare Motivation. Ist so. Und ich meine, wenn man das dann hat und wenn man das vielleicht auch mal rausgezoomt im Bird's Eye View sich selbst mal kritisch beleuchtet, dann kann man ja was daraus machen. So, wenn es so ist, wie du es gerade beschreibst. Wenn man sich vielleicht selber gar nicht zugesteht, mehr zu machen als, weil meine eigenen Leitplanken halt so und so gesetzt sind, dann kann man sich auch überlegen, okay, wie kann ich die aber nach außen, also wie der Hulk, nach außen ausdehnen. Das kann man dann, und die Kraft wie der Hulk wird man bekommen, wenn man es will. Weißt du, was ich meine? Aber die meisten, also sorry, und dann kommt wieder Angst dazu wahrscheinlich so. Kann ich das überhaupt? Und bin ich dazu befähigt? Aber, und das ist meine persönliche Einschätzung dem Thema gegenüber in allen Gesprächen, die ich mit Menschen hatte über die letzten 25 Jahre in diesem Bereich. Es ist eher die Motivation als die Angst.
Ja, die beiden sind wahrscheinlich auch sehr eng miteinander verbunden.
Absolut. Die kommen schon ganz, ganz eng nebeneinander daher.
Ich hatte auch letztens eine Frage in einem Q&A, da hat ein Trainer gefragt, hey, ich habe eine Anfrage von einer Kundin und ich will jetzt gar nicht spezifisch werden, die hat Problem X, denkst du, ich kann die betreuen? Mhm. Und da war ich so, keine Ahnung, ob du das kannst. So, die Frage musst du dir doch beantworten können. Und da sind wir wieder bei gesundem Menschenverstand, gesunder Selbsteinschätzung und ein Verständnis für die eigene Kompetenz. So, und das funktioniert natürlich am Ende auch nur, wenn man sich irgendwie reflektiert und wenn man, und dann kommt immer so dieser Spruch, ja, man muss wissen, was man alles nicht weiß, und dann sage ich so, ja, stimmt, aber noch wichtiger ist meiner Meinung nach, dass man weiß, was man weiß und weiß, was man kann und sich da nicht irgendwie unnötig klein macht, weil eben selbst, du musst nicht auf dieses spezifische Problem eingehen als Trainer, das dieser Mensch mitbringt. Du kannst auch sagen so, hey, ich habe keine Ahnung von diesem von dieser Pathologie oder was auch immer es ist. Aber wir trainieren jetzt einfach mal alle Sachen, die du machen kannst. Wir trainieren da drumrum. Und wahrscheinlich wird es dir dadurch schon besser gehen. Also das ist so, ich weiß gar nicht, was für eine Vorstellung Trainer dann auch manchmal haben, so im Sinne von, muss ich jetzt irgendwie dieses Problem behandeln? So, nee, wenn irgendwer zu mir kommt und sagt so, ja, ich habe das und das und haut mir da irgendwie so ein Krankheitsbild hin und ich muss erstmal googeln, was das überhaupt bedeutet, so, dann bedeutet das nicht automatisch, dass ich diesen Kunden irgendwie ablehnen werde. Sondern ich schaue mir erstmal an, was es ist und dann bin ich halt so, ja, keine Ahnung, darum kümmere ich mich auf jeden Fall nicht. So, geh da bitte vielleicht nochmal zu einem Arzt oder eine zweite Meinung oder geh zu einem Physiotherapeuten. Aber was wir machen können ist, dass wir einfach funktionell trainieren, also die Funktion deines Bewegungssystems fördern. Und so kommuniziere ich das auch oft wirklich in Erstterminen. Und meistens passieren dann gute Sachen, wenn du dich insgesamt besser bewegst, wenn du stärker wirst, wenn du resilienter wirst, ohne dass ich spezifisch darauf eingehen muss. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, weil das ist der Unterschied zwischen Behandeln und Trainieren, so ein bisschen. So, eben, ich behandle keine Leute, ich trainiere Leute. Und wenn man Leute trainiert, naja, dann werden Sachen oft besser, auch wenn man gar nicht spezifisch auf diese Sache eingeht. Und das hast du auch in einer Antwort geschrieben von den Kommentaren. Ich glaube, es war sogar eins von den Wörtern, was du in All Caps geschrieben hast. Funktionell. Mhm. Und gerade in dem Kontext finde ich dieses Wort sehr, sehr wichtig. Mhm. Funktionell im Sinne von die Funktion des Bewegungssystems unterstützend. Mhm. Weil am Ende trainieren wir halt immer Menschen, ein komplexes System. Und wenn wir die Funktion dieses Systems besser verstehen, und das ist ja, das ist das, was wir predigen seit Jahren. Das ist das, worauf alle unsere Ausbildungsinhalte basieren. Wir versuchen, das System Mensch als System besser zu verstehen. Und wenn wir das tun als Trainer, dann können wir die Funktion dieses Systems fördern. Und so funktionieren halt komplexe dynamische Systeme. Wenn man das tut, wenn man einen positiven Input in dieses System gibt, dann ist die Chance relativ hoch, dass das System diesen Input aufnimmt und eben einen höheren Funktionszustand erreicht dadurch.
Ich glaube, das ist ja, wenn man jetzt bei...
Und habe ich dann trainiert oder habe ich therapiert oder habe ich behandelt oder habe ich... Also weißt du, who the fuck cares?
Who the fuck cares? Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt in dieser Abgrenzung der Disziplinen, spezifisch und unspezifisch, dass man vielleicht der Disziplin Bewegung, Training eher immer was Unspezifisches zuschreibt. Und das aber auch als minderwertiger einschätzt und denkt, je spezifischer die Intervention ist, desto höher ist sie einzustufen. Und da liegt, glaube ich, natürlich auch so grundsätzlich der Hund begraben. Weißt du, was ich meine? Auch in dem Dünkel, in dem Rumgepimmel, wie du es vorhin genannt hast, von und hey, bin der done that. Also ich habe mit einem Ausbilder von uns, ich weiß es noch ganz genau, in der Uni, der hier ist die Chirurgie, dann kommt vielleicht hier.
Andi zeigt nach ganz oben gerade. Ja,
sorry, ich zeige nach ganz oben. Hier ist vielleicht irgendwann mal dann Physiotherapie und ihr da, und das hat er quasi in einer der ersten Vorlesungen gesagt, der hat uns in Anatomie ausgebildet. Und ihr als Sportwissenschaftler kommt dann irgendwann mal da unten. Ist kein Witz.
Das ist so crazy.
Genau. Und mittlerweile ist dieser Mensch, keine Ahnung, seit wie vielen Jahrzehnten Kunde bei uns im Bewegungstraining. So, nur by the way, Shoutout, du weißt, wer du bist. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt. Wenn wir gut sind, dann wissen wir das eben, was du gesagt hast, wie sich unser System irgendwie selbst organisiert und so weiter. Diese ganzen Dinge, von denen wir immer wieder sprechen und so. Und dass jeglicher Reiz, ob der spezifisch ist oder unspezifisch, dazu führen wird, dass sich das Funktionssystem ändert und anpassen wird. Und zwar immer mit dem Bestreben, einen höheren Funktionszustand zu bekommen. Das ist doch total geil. Also genau wie du es gerade beschreibst. Du könntest dich auch immer zurücklehnen und sagen so, hey, und wenn man eine Seniorität hat und eine Souveränität hat, wie du sie hast, kannst du sogar einer Person gegenüber sagen, sorry, aber I don't know, weiß nicht, was du sagst, was da draufsteht auf dem Zettel und so weiter. Wir machen jetzt geiles Training und es wird dir besser gehen. Und die Person, mit der du arbeitest, wird sagen so, okay, ja, cool.
Das kann cool, man, ich werde hier nicht pathologisiert zum ersten Mal in meiner Reise.
Ganz so genau. Ungefähr. Das kann man vielleicht am Anfang noch nicht und man denkt am Anfang natürlich, man muss hyperkompetent sein und müsste jegliches Krankheitsbild auch kennen und so weiter. Ja, muss man nicht. Man muss eher quasi sagen, hell yeah, wir machen jetzt geile Bizeps-Curls, weil allein, wenn du eine Stunde Bizeps-Curls machen würdest, würdest du wahrscheinlich, also ihr wisst, was ich meine damit, dich danach so geil fühlen, dass die Pathologie, die du mitbringst, wahrscheinlich schon, wenn auch nur vielleicht für ein paar Stunden, in den Hintergrund gerät.
Ich finde es einen interessanten Punkt, so dieses Spezifik wird als Kompetenz wahrgenommen. Mhm. Und also da redet man ja auch oft von Experten. Ich gehe zu einem Schulterspezialisten. So, und der ist ganz oben, angeblich. Und dann geht aber jemand zu einem Schulterspezialisten und bekommt eine Diagnose, die alles andere als spezifisch ist. Mhm. Dann wird so eine Diagnose in Anführungszeichen gestellt wie, ja, sie haben ein Impingement-Syndrom. Und es ist ja, also das klingt so, als wenn es eine spezifische Diagnose wäre von einem Experten, von einem Spezialisten. Aber eigentlich, was er sagt, ist, ja, ich habe auch keine Ahnung, was da los ist, aber ihnen tut irgendwie die Schulter weh und deswegen sage ich, sie haben dies und das Syndrom. Also, weißt du, da wird dann versucht, ein unspezifisches Problem, so wie das ja auch in der modernen Medizin dann oft halt genannt wird, sie haben unspezifische Rückenschmerzen. So. Aber dem wird versucht, ein spezifisches Label irgendwie draufzudrücken. Und dann im Worst Case wird auch noch eine OP empfohlen, die Sache nicht besser macht. Mhm. So. Weil dieser Spezialist halt sehr spezialisiert ist und einen sehr spezialisierten kleinen Werkzeugkasten hat und das große Ganze gar nicht sieht. So. Und dann ist es so, ja, was für Spezifik? Von was reden wir hier? So. Und das ist halt ein Beispiel, weil ich damit auch öfter zu tun hatte. Und dann kommen halt Leute mit so einer Nichtsdiagnose zu mir und ich frage sie, ob sich schon mal irgendwer angeschaut hat, wie sie sich bewegen. Und irgendwer sie schon mal gefragt hat, was denn ihr Ziel ist in Bewegung. Weißt du, da kommen dann Leute, die sagen, ja, ich will gern Crossfit machen, aber ich kann nicht mehr snatchen, weil meine Schulter tut weh, wenn ich diese Bewegung hier mache. Und dann sage ich, ja, okay. Und hat der Arzt sich irgendwie angeschaut, wie du dich bewegst, oder ist der drauf eingegangen auf dein Ziel, was du hast, nämlich einen Snatch wieder zu können? So, ja, nee, der hat sich ein Bild angeguckt, in einer spezifischen Position, ja, hat dann da so ein bisschen ruminterpretiert, was er sieht, und hat dann gesagt, so, ja, Impingement, ich würde es einfach lassen mit dem CrossFit. Und dann sagt der Physio, ja, Dings, bei Impingement, keine Ahnung, ich habe hier so ein Blatt Papier, da steht drauf, wenn jemand das hat, dann verschreibe ich ihm Bandaußenrotation, Innenrotation und keine Ahnung, noch irgendein paar generische Übungen. Und dann kommt der Mensch zu mir und ich bin so, okay, gucken wir uns mal an, welche Position, welche Bewegung genau diesen Schmerz triggert. So, dann können wir uns Gedanken drüber machen, was für Interventionen ich dir gebe, damit du Belastungskapazität in diesen Positionen und Bewegungen aufbaust, damit du, wenn du das progressiv trainierst, so, ich nicht progressiv therapiere, sondern du das progressiv trainierst, du es längerfristig wieder schaffst, in diese Position zu kommen, diese Bewegung zu machen, und zwar schmerzfrei, damit du das machen kannst, was du gerne machen würdest. So. Und es ist alles so simpel und so logisch, dass ich mir dann immer bei solchen Fällen wirklich denke, so, das kann doch nicht sein, weil so, ich bin kein fucking Genie. So. Ich habe ein paar Prinzipien von Training und Physiologie, ja, verstanden.
Es ist nicht simpel, es ist logisch. Das muss man mal festhalten. Und natürlich sind wir auch in der Position, und das, also um wieder ein bisschen zurückzurudern auf die ursprüngliche Diskussion auch da im Internet drin, das Verständnis über den menschlichen Körper, was wir haben, ist sicherlich nicht vergleichbar mit dem Gros der anderen Trainer. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten und feststellen wollen. Und natürlich hat diese Person, die da von außen dieses Reel bewertet hat, auch nicht diese Informationen. Nochmal, also wenn wir jetzt mit dieser Person hier säßen und wenn die vielleicht auch sehen würde, wie du arbeitest, dann wäre das natürlich was ganz anderes. Da bin ich fest davon überzeugt. Es gibt nun mal keine Ausbildung, außer die MTMT-Methode und alles andere, was MTMT macht, by the way, die dich dazu befähigt, so zu arbeiten, wie wir eben arbeiten. Und ich habe gerade jetzt so überlegt, also wie hanebüchen das alles ist, was du gerade beschrieben hast, dass ein Schulterspezialist sich nicht den Komplex anschaut, sich nicht anschaut, wie steht der Kopf, wie steht die Brustwirbelsäule, you get the point. Also, sondern dass man eben einen Spezialisten
nicht hat. Nicht mal einen Range of Motion Test, nicht, gar nichts.
Ja. Also es gibt ein paar klinische Tests natürlich, die gemacht werden und so weiter, ganz klar, um einfach irgendwelche Dinge auszuschließen oder zu bestätigen. Das wissen wir ja alle. In der Therapie, in der Physiotherapie wird dann schon ein bisschen weitergegangen, hoffentlich, dass man sich auch andere Sachen anschaut und Zusammenhänge irgendwie erkennt, logischerweise.
Auch da kommt es natürlich wieder krass drauf an, bei welchem Physiotherapeuten du bist.
Es kommt immer, immer, immer kommt es drauf an, bei wem du bist. Das ist ja vollkommen klar. Also am Ende des Tages so, ich kann es nur nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir es schaffen, dass wir in der Bewegungstherapie, im Training, weil ich muss schon sagen, ich würde es mehr als Training bezeichnen. Ich würde schon einfach, wir müssen da eine erweiterte Begrifflichkeit sehen, weil sonst wird, das ist ja Story of Our Lives, oder darüber sprechen wir seit 7 Jahren, seitdem wir den Podcast machen. Wenn es nur um Training geht, dann wird einfach nur höher, schneller, weiter gesehen und dann wird Training nicht gleich Reha gesetzt und Reha nicht gleich Training, was es aber ist am Ende des Tages. Also alles, was du gerade gesagt hast, Kompetenzen aufzubauen, ja, und aufbauend auf diesen Kompetenzen Kapazitäten zu erweitern für gewisse Dinge und so weiter. Und das können wir, wenn wir wirklich Bock haben und wenn wir gut sind. Und ich meine, nochmal, du hast gesagt, es ist logisch und simpel. Es ist erstmal logisch. Theoretisch ist es logisch. Simpel wird es dann, wenn man lang genug hingeschaut hat. Dann wird es immer simpler. Dann kann man immer mehr Dinge irgendwie zusammenzählen und erkennen. Und auch dann proaktiv Maßnahmen funktioneller Art finden, die dann vielleicht doch spezifisch sind.
Ja, simpel wird es auch, wenn man sich halt ein paar Eier wachsen lässt, so, weil wenn man merkt, eben es ist eigentlich gar nicht so deep, es sind ein paar relativ simple Prinzipien, wie ich die umsetze und anwende, die Prinzipien, also mit welchen Methoden, so, das sind ja die Methoden am Ende, so, wie, was mache ich, was fange ich an mit diesen Prinzipien, so, das ist vielleicht manchmal ein bisschen komplexer, aber ja, ich vor 3 oder 4 Jahren hätte da riesen Respekt vorgehabt und eben mit Sicherheit noch Angst gehabt, Leuten irgendwie, ja, weiterzuhelfen und gewisse Interventionen zu geben. Und inzwischen denke ich mir halt so, boah, das kann nicht sein. Also alleine so,
ich würde das, also 5, 6, 7 Jahren, das würde ich vielleicht sagen. Du machst es schon.
Ja, gut, ja.
Potato, Potato, aber am Ende ist ja egal. Ego.
Ja. Dings. So, aber ich, auch ein Beispiel, hatte eine Kundin und eben die hat so diesen Verlauf, den ich schon skizziert habe und ja, der Physiotherapeut hat ihr dann Übungen gegeben zum Kräftigen der Rotatorenmanschette und so weiter und das ist nicht falsch, damit kann man anfangen, so, das ist immerhin mal ein Startpunkt. Und dann habe ich halt so gefragt, so, ja, aber was hast du darüber hinaus gemacht? Und dann so, ja, ich mache seit einem halben Jahr diese Übungen, die gleichen Übungen. Und das sind so Dinge, wo ich immer wieder so Aha-Erlebnisse habe. Dann habe ich ihr erklärt, so, hey, das ist super, was du gemacht hast. Und sie hat auch gesagt, das hat mich auch vorangebracht. Mhm. So, ich hatte dann ein bisschen weniger Schmerzen, habe mich besser gefühlt im Training, war ich so top. Aber was ist der nächste Schritt? Weil zwischen zum Beispiel einem schweren Snatch oder Clean and Jerk und Außenrotationen am Band, da ist ganz schön viel Platz. So. Und den müssen wir irgendwie ausfüllen und so weiter. Und so, weißt du, so dieses Konzept, so wie funktioniert so ein Prozess, das ist auch ganz viel von dem, was ich mache in solchen Sessions, dass ich halt Leuten einfach erkläre, so hey, und eben weil es so logisch ist, sind Leute auch so, ja stimmt, so, was kommt nach dem Rotatorenmanschetten kräftigen in Isolation und so weiter. Und dann bin ich so, ja, das zeige ich dir heute, so, was der nächste Schritt sein kann. Und im Idealfall kommst du dann halt nochmal, wenn du damit durch bist, weil dann gibt es ja noch einen Schritt. Und vielleicht noch einen Schritt. So, vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es auch nur 2 Schritte und dann bist du wieder beim Snatch oder wie auch immer. Aber das sind so Sachen, wo ich teilweise nicht glauben kann, dass Leute selber dieses Verständnis nicht haben. Da muss ich dann wieder mich zusammenreißen und halt verstehen, so, ja, woher sollen sie dieses Verständnis denn haben? Mhm. Wenn die Stationen davor das einfach nie vermittelt haben. So. Und auch in dieser ganzen Diskussion, weißt du, weil da könnte man jetzt wieder sagen, so, ja, Ärzte und Physios sind alle so scheiße, so, darum geht's nicht. So, eben, die sind halt spezialisiert, die haben halt ihren Kompetenzbereich und der reicht halt aus für gewisse Anwendungen und für gewisse Fälle und für andere halt nicht. Und da sind wir wieder bei interdisziplinären Arbeiten, da sind wir wieder bei eben einem Arzt, der vor mir sitzt und total verzweifelt ist, weil er nicht weiß, was er mit seinen Patienten machen soll, wo er die hinschicken soll und so weiter. Und da geht es um ein systemisches Problem. So.
Absolut, und das ist systemische Problem und es kommt wieder so eine Allmachtsvorstellung, die ich habe, aber das wisst ihr ja, Story of my life auch, ist immer die Frage nach Symptomen und Ursache. Und je spezifischer du reinzoomst, desto symptomatischer, glaube ich, wirst du arbeiten. Je unspezifischer, und das sage ich wirklich in großen Airquotes, desto vielleicht ursächlicher kannst du in deiner Urteilsfindung werden. Und das ist mir eine total wichtige Überlegung, die du kennst ja, das ist ja quasi auch die Frage, an der ich ja auch immer wieder scheitere und generell Interventionen welcher Art auch immer in Frage stelle. Weißt du, was ich meine? Also ich denke einfach, dass es total wichtig ist, dass wir uns wirklich fragen müssen, in welcher Situation hat welche Disziplin überhaupt die Möglichkeit, ursächlicher zu arbeiten? Das ist eine ganz wichtige Frage in der Diskussion. Und jetzt, wir haben noch überhaupt gar nicht über Wirtschaftlichkeit und Kapitalismus gesprochen. Man muss am Ende des Tages quasi sich auch die Frage stellen, wie, und da muss man natürlich bei der Medizin oben anfangen, bei der westlichen Medizin, wie sehr ist dieses System darauf ausgelegt, wirklich final den Menschen zu helfen versus Geld zu verdienen?
Ja.
Genau.
Das ist die Grundlage des systemischen Problems.
Ja, genau. Genau. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, je spezifischer du wirst, desto mehr Flavors, Shoutout ESN, kannst du natürlich verkaufen. Nicht nur Vanille und Schoko, sondern dann kannst du zu dem Arzt gehen, zu dem Arzt gehen, zu dem Arzt gehen, zu dem Arzt gehen, zu einem Spezialisten in jedem Feld gehen. Also wo sitzen sie noch, die guten Allgemeinmediziner, die einfach einen gesamten guten Überblick über das Menschsein generell haben? Also sorry, Leute, ich halte mich wieder für irgendeinen Träumer oder sonst sowas, aber das ist ein wichtiger Punkt in dieser Diskussion. Und dann gibt es auch MTMT, die sich genauso sehen wie eben der alte Sokrates oder auch Aristoteles gesehen hat, der quasi halt den Menschen als Ganzes gesehen hat und alle Bereiche versucht hat zu beeinflussen. So muss es sein.
Und ich glaube auch, dass man die Entwicklung ja schon sieht, dass viel mehr Leute Hilfe im Privatsektor suchen, weil sie halt irgendwie verstehen, dass sie so, wenn sie im System bleiben, halt nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die sehr interessant ist für Physiotherapeuten und natürlich auch Trainer, so weil da einfach viel Möglichkeit ist. Also auch einfach jetzt bezogen auf das Wirtschaftliche. Jetzt wollte ich gerade auch eine coole Überleitung zu ESN machen, weil du schon so eine Vorlage gegeben hast, aber mir ist nichts eingefallen. Hast du noch irgendwas?
Zu ESN?
Ja.
Ja, kauf Produkte, die ihr braucht. Kauf keine Produkte, die ihr nicht braucht.
Okay.
ESN hat sowohl als auch. Mit dem Code MTMT kriegt ihr immer den besten Preis.
Manchmal merkt man halt dann doch, dass du mal Rapper warst.
Ja. Mike, drop. Weißt du so, du kennst mich ja, ich habe ja in solchen Situationen, würde ich ja so gern so offiziell auf einer Bühne diskutieren mit solchen Menschen.
Ja.
Weil es halt viel mehr Sinn machen würde, dass man wirklich auch weiterkommt. Also dass man einfach gegenseitiges Verständnis schafft und nicht nur rumpimmelt im Internet, so gesichtslos und ohne Konsequenzen und so weiter. Und auch ohne einen Mehrwert. Also so.
Ja, aber das machen wir doch auch gerade, by the way.
Wir machen das schon.
Hier jetzt, ist ja eine Bühne.
Ja, aber ich würde ja gern auch mit den Menschen sprechen, die quasi mir das Gesundheitsamt
androhen,
vorbeischicken und mich als medizinischen Laien bezeichnen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also so, das ist doch das Wichtige. Also die Grundlage muss doch sein, dass wir alle halt irgendwie Bock haben, Menschen zu helfen und nicht irgendwie sich daran zu ergötzen, mehr zu wissen als jemand anders. Das ist doch scheißegal am Ende des Tages. Also, Ego haben wir alle. Das heißt, es wird auch immer da sein und es wird immer dabei sein, aber das muss dann im Beifahrersitz angeschnallt sein, so im Kindersitz. Dann macht's, hat seine Rassel verloren, dann kümmert man sich mal wieder kurz drum und so weiter, dann gibt man die Rassel zurück, dann kann das Ego wieder mit der Rassel spielen, aber fahren tut man selbst.
Gerade überlegt, ob die kleines Kind-Ego im Beifahrersitz-Analogie auf dem gleichen Level ist wie die Lasagnen-Bechamel-Soße-Analogie vom letzten Podcast. So. Ja, was würdest du jetzt so einem Trainer noch mitgeben in dieser ganzen Diskussion, so dem Trainer, der halt irgendwie verunsichert ist. wenn er sich die Frage stellt, darf ich das? Darf ich mit dem arbeiten oder was darf ich? Wie weit darf ich gehen und so? Was sind da so Kernbotschaften? Weil ich meine, wir haben wie immer viel geredet und auch viel, glaube ich, sehr wichtige Punkte angesprochen, um das mal so ein bisschen aufzudröseln. Aber am Ende frage, also ich denke mir dann immer so, Trainer, die sich diese Frage stellen, die sitzen jetzt vielleicht immer noch so da und sind so, boah, ja, ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll und was ich darf und was ich soll.
Ich glaube, du hast es vorhin schon gesagt und ich spreche ja auch immer viel davon, dass man Mut haben muss, Mut in der Kommunikation. Und ich denke, wenn man mutig ist in der Kommunikation, Dritten gegenüber, also Patient, Kundin gegenüber, dann kann man genau das machen, was du ja auch schon beschrieben hast. Also sozusagen so, ja, sorry, um jetzt diese spezifische Diagnose, die du hier mitbringst, einzuordnen, müsste ich mich erstmal ein bisschen mehr informieren darüber.
Damit, dann 10 Semester Medizin studieren vielleicht noch.
Damit kann ich jetzt per se nichts anfangen. Was ich aber weiß, ist, dass wenn wir jetzt ein gemeinsames Training machen, da wird es dir definitiv wahrscheinlich danach besser gehen. Wir können ja einfach mal schauen, dass wir das Areal erstmal auslassen. Also weißt du, so um auf der sicheren Seite zu sein, dann hast du ja gar nicht die Notwendigkeit, dass du irgendwie nicht weißt, was du tust. Sondern du weißt ja, dass jeglicher unspezifischer Reiz, den du ins System schickst, irgendwas Positives mitbringen wird. Ob das direkt einen positiven Einfluss hat auf die Pathologie, die der Mensch mitbringt, sei mal dahingestellt. Aber es muss dich ja in the first place auch gar nicht interessieren. Wenn du dann in Anführungsstrichen schon fortgeschrittener bist und dir zutraust, auch damit umzugehen, also sorry Leute, aber nochmal das Beispiel, das ich eingangs gebracht habe. Du arbeitest mit einem Menschen schon mehrere Jahre vielleicht sogar oder halt einfach schon mehrere Sessions und weißt, wie sich der Mensch bewegt und so weiter, hast vielleicht jemanden, der halt ein krasser Buttgripper ist und der rezidivierende LWS-Problematik mitbringt, naja, dann weißt du auch, wie du darauf einwirkst und wie es wahrscheinlich diesen Menschen besser gehen wird. Wie du einfach mit einfachen Moves Abhilfe schaffst. Und dann wirst du es auch machen. Das ist doch einfach deine Erfahrung, die du mitbringst als Trainer oder Trainerin. So, und dann machst du es auch, ohne dem Kind vielleicht spezifischen Namen zu nennen. Und jetzt kannst du mir das Gesundheitsamt schicken, wenn du willst. Und du bist quasi Top-Level und bist so arrogant und eingebildet wie ich und denkst dir, du kannst das sehr, sehr viel besser als die anderen Disziplinen, die vorgeschaltet sind, als Orthopäde und Physiotherapie. Dann kannst du sagen, ja, kein Problem, komm her, wir machen XYZ, ich gebe dir Brief und Siegel, danach geht's dir besser. So habe ich es gemacht 20 Jahre lang. Such dir eins aus. Also ich verstehe die Diskussion nicht, Leute, wirklich. So, stay in your lane, no. What is your lane? Anyway, also so, die Lane ist am Ende des Tages Menschen zu helfen und Menschen weiterzubringen, Menschen zu entwickeln. Und das machst du einfach so, wie du es kannst. Aber hab keine Angst davor, dass du einfach mal immer so ein bisschen kratzt an den Endpunkten und so weiter. Ist doch auch sonst langweilig. Also mir wäre es langweilig.
Ja, und sonst eben bleiben deine Leitplanken ja immer gleich eng. Sonst wirst du nie zum Hulk und kannst die Leitplanken halt breiter machen. Also und das ist ja auch hoffentlich eine natürliche Entwicklung als Trainer. Also eben, als ich angefangen habe als Personal Trainer, da waren meine Leitplanken sehr eng, weil meine Kompetenz relativ klein war. So. Und da habe ich mich innerhalb von diesen Leitplanken bewegt, logischerweise. Und dann habe ich Erfahrung gesammelt und habe Bücher gelesen und Mentorships gemacht und Informationen konsumiert und Sachen ausprobiert und selber trainiert. Und über die Jahre sind meine Leitplanken halt immer breiter geworden. Meine Kompetenz ist gewachsen und dementsprechend kann ich mehr machen und kann auch mehr Menschen mit mehr Problemen weiterhelfen. Wenn du da keinen Bock drauf hast, ist auch in Ordnung.
Ja.
Aber dann, ja.
Dann bist du auch nie ein guter, sorry, aber das ist auch wieder so anmaßend subjektiv bewertet. Aber ja, ist meine Meinung. So, da muss man sich eh die Frage stellen, ob man im richtigen Berufsfeld ist. Also so, wenn man nicht das Bestreben hat, progressiv mit allen Facetten unseres Daseins umzugehen, I don't know.
Da geht es ja auch einfach nur um individuelle Betreuung. Und individuelle Arbeit, oder? Weil, ich meine, das bedeutet ja, dass wir auf das Individuum, das wir vor uns haben, eingehen. Und jeder Mensch hat mal irgendwelche Probleme. So, jeder entwickelt mal, also wenn er sich belastet, ja, wenn er sich nicht belastet auch, irgendwelche Überlastungserscheinungen, irgendwelche kleinen Wehwehchen. Also das gehört einfach zum Menschsein dazu. Und dementsprechend gehört es auch dazu, individuell zu arbeiten, auf diese Dinge zu reagieren. Also es geht eigentlich gar nicht anders. Deswegen ist auch so, wenn man sich das vor Augen führt, so, ja, ich verstehe die Frage nicht.
Ja, ich verstehe die Frage nicht. Ja. Ja, also ich habe eh schon viel zu lange darüber gesprochen, eigentlich für das, dass ich die Frage nicht verstehe und dass man an den allgemeinen Menschenverstand appellieren muss.
Ja, Mai, das sagt sich immer so leicht.
Ja, ich weiß.
Am Ende ist es halt sehr, sehr dynamisch und ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, wir sollten uns und unsere Rolle als Trainer nicht zu wichtig nehmen, aber wir sollten auf gar keinen Fall uns und unsere Rolle zu unwichtig nehmen. So. Weil ich, das habe ich auch gesagt in diesem Reel, auf das reagiert wurde, das ging ja, also es war ja nur so ein kurzes Snippet und da war dann irgendwie so, ja, Leute mit Problemen, so, darf ich mit denen arbeiten? Und da habe ich gesagt so, ja, natürlich, wer soll's denn sonst machen? Mhm. Und dazu stehe ich zu 100%. Und ich habe auch noch dazu addiert, auch in dem Reel, so, ja, Physiotherapeuten natürlich. Aber gut, wir haben jetzt schon genug drüber geredet. Aber wirklich, so, das ist eben das, was man erlebt. Wer soll diesen Menschen denn sonst helfen?
Ich würde dann wieder sagen so, nimm das Wort raus, Trainer, und lass quasi halt ein Blank und fill in the blank mit egal, was für ein Wort du willst. Interessierte, ob jetzt Trainer, Physiotherapeuten, Ärzte,
Osteopathen, Chiropraktiker,
whoever.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Das ist doch die wichtige Aussage. Leute, die wirklich daran interessiert sind, andere Menschen weiterzubringen. Und da ist es egal, ja, welche
ja. Wer soll es sonst machen, außer diese Gruppe an Menschen?
Ja.
Und was die jetzt für eine Profession haben oder so.
Ganz genau.
Ja. Das gefällt mir, ist ein guter Abschluss.
Ja. Gut, also dann Mic Drop. Halt, es geht ja nach unten.
Okay, bye.